Heute in CT Uplink die Entwicklerkonferenz Google I.O., Intels Festplattenbeschleuniger Optane und wir machen Bilder schön mit künstlicher Intelligenz. Bis gleich.
CT Uplink.
Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Meine CT ist die Nummer 11 2017. Und die Themen sind aber nicht meine, sondern eure, die ihr mitgebracht habt. Heute dabei
Lutz Labs,
Johannes Merkert,
Jörg Wirtgen.
Ja, und Lutz und Johnny haben quasi Themen direkt aus der CT 11 mitgebracht, die wir dort, Lutz hat einen Test gemacht. Johnny hat KIs selber programmiert, aber wir fangen an mit einem Thema von Jörg, der nämlich, das steht nämlich noch nicht in der CT, sondern wahrscheinlich erst in der nächsten. Es geht um die Entwicklerkonferenz Google I.O., die gerade die letzten Tage stattgefunden hat. Und da haben wir ganz viel dazu auf Heise Online gemacht, jetzt schon in der Berichterstattung. Gibt es einen Haufen Artikel dazu. Da hast du einige davon auch geschrieben. Wir haben den Kollegen Stefan Portek, der ist gerade dort vor Ort auch. Auch unser Korrespondent Sokolov, Daniel Sokolov. Und du hast es aber von hier aus so ein bisschen betreut und kannst uns jetzt bestimmt alle Neuigkeiten sagen, die Google dort vorgestellt hat.
Ja, es ist total viel passiert, aber wenn man genauer hinguckt, war es dann gar nicht so viel. Also besonders viel wurde erwartet zu Android O, dem nächsten Android-Betriebssystem. Die Beta hat gestartet, es wurden ein paar kleine Details, wie man Sachen markieren kann, gezeigt. Eine neue Programmiersprache gibt es, nämlich Kotlin. Das ist vielleicht schon fast das Interessanteste. Aber Google I.O. Ist so früh im Jahr, Android O kommt erst im Herbst, dann wird man da weitere Details sehen. Ach so, Android Go, es wird mal wieder billige Smartphones geben für die nächste Milliarde an Geräten. 2 Milliarden sind aktiv mit Android O, das hat Google zwischendurch auch gesagt. Das, was eigentlich das Spannendste war, sind eher so die KI-Themen, mit denen Google um die Ecke gekommen ist. Vielleicht die interessanteste Auswirkung, die haben ja diesen Google Assistant, also diese sprachgesteuerte Hilfe, die alles Mögliche kann und alles Mögliche auch noch nicht kann. Da haben sie Fortschritte gezeigt, die ein bisschen klein aussehen, aber wo man vielleicht in 10 Jahren sagt, lustig, dieses Jahr kam dieses dazu und nächstes Jahr kam dieses dazu. Spannend ist, dass der Google Assistant jetzt auf iPhones verfügbar ist. Da kann man damit also auch quatschen. Im Sommer ungefähr sollen dann auch die deutschen Nutzer endlich mal drankommen. Bisher funktioniert es nur auf Englisch und dann soll es auf iPhone und Android TV und sowas auch in Deutsch funktionieren. Und dann kommt auch dieses kleine Kästchen raus. Dieser Google Home, das ist das ähnlich wie Amazon Echo, also eine Kiste, um sie sich nach Hause hinzustellen. Und da kann man dann mit quatschen und die soll alles Mögliche machen. Das sieht schon immer faszinierender aus. Also jetzt hat dieser Google Home dazugelernt, Leute zu unterbrechen. Der quatscht dann einfach auf, wenn man irgendwie in einer halben Stunde einen Termin hat, aber irgendwie es ist zu viel Stau, dann erkennt er das und sagt, oh, du musst jetzt mal schon losfahren, um pünktlich zum Termin zu kommen. Das quatscht er dann einfach so rein. Also es geht mehr und mehr dahin tatsächlich, dass die Computer verschwinden sozusagen. Das war eigentlich vielleicht das Spannendste auf der Google I.O. Sie haben nicht die neuen Chromebooks und das neue hier und was und so viel Megabyte und Teraflops gezeigt, sondern sie haben gezeigt, dass die Computer optisch verschwinden und dass man mit der Spracheingabe alles macht.
Ich hatte das Gefühl, das war ja auch schon letztes Jahr, hatte man so das Gefühl, Google bewegt sich da so immer weiter weg so von diesen, also einerseits haben sie ja immer noch ihre Hardware-Linien und jetzt mit dem Google Pixel letztes Jahr und so ist ihnen schon noch wichtig, aber man hat das Gefühl, so die Highlights und die Sachen, über die sie viel reden können, ist vielleicht auch irgendwie logisch, wird aber immer mehr dieses, was die Hardware geht in den Hintergrund noch mehr.
Ja, oder sie verschwindet in die Rechenzentren. Sie haben zwischendurch auch stolz gesagt, wir haben eigene KI-Chips entwickelt und mit ihren Tensor-CPUs oder TPUs machen sie mehr und mehr und man kann sie demnächst mieten und es wird eine API geben, um von Android wahrscheinlich drauf zuzugreifen, so ungefähr. Und das ist schon eine beeindruckende Hardware, aber selber benutzt man quasi nur noch kleine Geräte, mit denen man diese Hardware fernsteuert, ohne überhaupt noch zu merken, dass es eine Fernsteuerung ist. Oder sie verschwinden eben zu Hause komplett.
Also würdest du sagen, die Geräte, die wir jetzt haben, also die Smartphones und so, die sind eigentlich schon ausreichend für die KI-Pläne der Zukunft dann?
So ungefähr wird es sein. Es wird wahrscheinlich eher die Datenverbindung immer schneller sein müssen. und dann wird man sich mit den Displays noch irgendwie was ausdenken müssen. Was Sie auch ganz kurz erwähnt haben, ist eine neue Art von VR-Brille. Bisher gibt es von Google ja die Daydream. Das ist ja nur so eine Halterung, wo man sein Smartphone irgendwie sich vor die Augen hält. Das ist irgendwie nicht schön, auch weil es irgendwie so kopflastig ist. Und da wollen sie ein Ding rausbringen, was Daydream-kompatibel ist, aber mit eigener Hardware funktioniert, sodass man kein Handy mehr braucht. Aber sie haben noch nicht mal einen Prototypen gezeigt. Das Ganze machen sie mit Qualcomm zusammen und die fertigen Geräte sollen dann von, ich glaube, HTC und Lenovo kommen, um $400 irgendwie kosten. Aber das wird noch eine Zeit lang da sein. Und es handelt sich eben um eine ganz normale VR-Brille ohne Erkennung der Umgebung, beziehungsweise nur mit einer ganz groben, also keine AR-Brille. Wird man sehen. Kollege Keno hat auf Heise Online schon schön gewettert, das taucht insofern nichts, weil es dann noch eine API gibt, mit der dann irgendwie für VR programmiert werden muss. Jetzt Microsoft hat mit seinen Brillen ja letztens gezeigt, in welche Richtung es auch gehen könnte und dann hat man von HTC und Sony noch proprietäre Sachen, also da ja, gibt es dann doch noch viel Software zu lösen.
Da ist halt Google dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen spät dran, weil, also was die natürlich haben, ist diese Install-Base von Android-Geräten. Also das, was Daydream ja oder auch ein Cardboard vorgemacht hat, jeder, der ein Android-Handy hat, kann sich daraus eine Brille machen. Aber jetzt so in dieses, ihr müsst eine irgendwie was nochmal mit eigener Hardware und so, da gibt es einfach schon auch relativ viel auf dem Markt und da ist ein bisschen die Frage.
Wird man sehen. Also es klingt zwar so, als gäbe es jetzt 2 Millionen oder 2 Milliarden Daydream-Geräte, aber so ist es ja gar nicht. Das sind ja nur 5, 6 Geräte, die spezifiziert sind. Jetzt irgendwie Samsung S8 ist dazugekommen, aber das sind ja noch nicht mal Millionen oder bestenfalls ein paar Millionen, die da installiert sind.
Ja, die Frage ist ja auch, was für Anwendungen kommen da hinterher bei raus? Was will man benutzen? Wenn Google eine geile Anwendung auf den Markt bringt, dann kann das eben auch mit Google-Geräten funktionieren. Ich denke, da wird es irgendwie drauf hinauslaufen.
Das ist also dann Konkurrenz zur Gear VR oder was?
Ja, die Gear VR ist dann sozusagen abgeschafft oder eine Konkurrenz dazu.
Das war ja eigentlich im Prinzip auch schon Daydream war ja auch schon im Prinzip so eine. Weil die Gear VR ist ja auch nur das Gehäuse. Also wahrscheinlich müssen wir aufpassen mit der Diskussion, da müssen wir nochmal Kino einladen. Nicht, dass jetzt irgendwie, aber generell finde ich es ganz spannend. Also Google hat das irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, so richtig weiter kommen die da nicht. Aber sie versuchen halt doch immer wieder neue Wege da irgendwie.
Man sieht aber auch, die Hardware fehlt einfach noch. Also das, was die großen VR-Brillen können, das ist einfach eine geile Hardware, aber die Brille alleine ist schon teuer und du brauchst noch mal so mindestens 1.000 Euro Hardware daneben stehen. Und das macht natürlich keiner. Und da musst du dir noch irgendwelche Sensoren ins Wohnzimmer kleben, was wieder Quatsch ist. Und von daher ist dieser Daydream-Ansatz wirklich portabel zu sein, weil alles, was es ausmacht, trägt man auf der Birne mit sich rum. Das ist schon der interessantere Ansatz möglicherweise. Und mit irgendwie 400 Euro oder ein Smartphone hat sowieso jeder und dann sich einfach so eine Brille für einen Hunderter dazu, ist eine ganz andere Anwendungsgebiet. Und da wird sich, glaube ich, auch die Software sehr unterscheiden. Aber und was es alles bringt? Ich glaube, in kommerziellen Anwendungen wird man das vielleicht viel eher sehen als in Unterhaltungsmedien. Vielleicht gibt es aber auch schöne Spiele. Es ist noch sehr in den Kinderschuhen alles.
Jetzt ich würde trotzdem noch mal einmal auf Android, weil es einfach, ich glaube, das ist ein Thema, wo halt einfach alle haben ein Handy, erwarten, hoffen darauf, dass sie vielleicht das neue Android auch bekommen. Ist ja leider auch nicht immer so. Aber deswegen würde ich schon auch einmal darauf eingehen, weil das einfach was ist, was, glaube ich, dann doch bei der Impact so für jeden Einzelnen doch ein bisschen höher ist oft. Also du hast gesagt, eigentlich nichts Überraschendes so. Ich habe jetzt und viel, ich glaube, gab ein paar Features, waren ja vorher auch schon bekannt, meine ich.
Sehr viel, ja.
Und aber so ein paar Sachen waren ja schon dabei, so diese Bild-in-Bild-Funktion, was ich aber auch schon von Samsung-Smartphones kenne. Also so oder erweiterter Farbraum ist dann möglich. Was halt auch, also klingt so ein bisschen so, na, wir gucken, was alle anderen machen mit unserer Plattform und ergänzen das für die Basis sozusagen auch, oder?
Es gab jetzt sogar wieder Gerüchte, es soll auch eine Theme-Oberfläche kommen, also dass man sich das Aussehen von seinem Android anpassen kann. Und das ist auch Sachen, die andere Hersteller, vor allem Samsung, durchaus schon haben.
Oder CyanogenMod oder so, wenn man eine alternative Oberfläche drauf hat.
Ja. Also was Android bringen soll, die Version O, ist eine etwas einfachere Möglichkeit, Updates einzuspielen. Einfacher wird es aber nur für die Hersteller, nicht für die Benutzer. Für die Benutzer sieht es so aus wie vorher. Sie müssen warten, bis der Hersteller irgendwas liefert. Aber der Prozess, den der Hersteller durchläuft, der soll ein bisschen einfacher werden. Das heißt aber auch, ein Hersteller, der keinen Bock auf Updates hat, wird auch weiterhin keinen liefern. Und nur die Hersteller, die Bock haben, die sparen dann eben ein bisschen Geld oder ein bisschen Zeit.
Inwiefern wird das vereinfacht?
es wird eine Hardware-Abstraktionsschicht geben, sodass das gerätespezifische Image, was die ganzen Treiber beinhaltet, das kann über alle Updates stabil bleiben. Das muss der Gerätehersteller einmal machen und auch mit einer definierten Schnittstelle bereitstellen, die dann auch Google wird Anwendungen bereitstellen, um das zu testen. So wie ist das ähnlich? Es gibt ja jetzt so einen Kompatibilitätstest auf einer höheren Ebene und genau das wird Google für die Hardware-Ebene einführen. Das muss quasi der Gerätehersteller nur noch machen und da drauf kommt dann das gesamte Android. Und wenn das gesamte Android ein Update kriegt, kann der Hersteller das einfach einspielen und es muss mit seinem bisherigen Stack zusammenlaufen. In der Theorie klingt das ganz gut. In der Praxis wird es noch die Möglichkeit geben, dass ganz viele gerade von den den Bugs in den Treibern drin sind. Und dann ist es doch wieder das Alte. Da muss nämlich genau dieses Image doch wieder neu gepflegt werden. Und wie die Hersteller ihre eigenen Fummeleien an der Android-Oberfläche und ihre eigenen Apps einbinden, ist auch eigentlich wieder die gleiche Arbeit wie vorher. Also solange Google die Hersteller nicht irgendwie zwingt, die Updates einzuspielen oder solange Sicherheitsupdates nicht ähnlich wie bei Windows ohne Beteiligung der Hersteller einzuspielen sind, wird sich, glaube ich, prinzipiell nicht viel an dem Problem ändern.
Aber es ist trotzdem interessant, weil es war auch letztes Jahr, glaube ich, ein größeres Thema, so ein bisschen dieses, wie kriege ich aus den alten Problemen, die ich jetzt, die Google ja eigentlich schon fast seit Anfang an irgendwie mitnimmt. Und ich glaube, die haben das schon als eines der größten Probleme identifiziert, natürlich, logischerweise. Und sie versuchen da jedes Jahr irgendwie nochmal zu verbessern, zu verfeinern. Ich saß gestern mit unserem hier dem Koordinator für die App-Entwicklung fürs CT-Magazin auch zusammen und wir hatten gesehen, dass im Shop jetzt kann auch der App-Entwickler kann sich jetzt ein bisschen genauer angucken, welche Modelle kann ich unterstützt meine App. Ich kann sie einzeln auch sehr fein rausschmeißen, wenn ich sehe. Und ich kann auf das Gerät bezogen die Bewertung und sowas angucken. Also auch, dass der Entwickler von der App auf der Seite irgendwie nochmal besser gucken kann, wo sind die Hardware. Also ich habe so das Gefühl, Google macht unheimlich viel, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen, Kompatibilität, diese vielen Geräte, die Update-Probleme, die das Ausspielen von Updates wieder verursachen, also dem irgendwie Herr zu werden. Aber es war halt echt, ich glaube, es waren 8000 verschiedene Modelle, auf denen die App im Prinzip laufen kann. Ne? Ja. Und da sind natürlich so Nuancen auch mit drin, aber es zeigt halt schon. Das ist halt, Apple muss halt so ein paar Modelle pflegen und dass man, es ist eigentlich, ich weiß nicht, wie man das lösen soll. Also ich glaube, das macht es jetzt vielleicht wieder ein kleines Stück einfacher, aber der Nutzer, glaube ich, wird da nicht spürbar.
Ja, was halt total helfen würde, wäre, wenn die Hersteller ihre Änderungen, die sie am Linux-Kernel machen, in den Mainline-Kernel einpflegen. Weil dann wird das automatisch von den regulären Kernel-Entwicklern auf die nächste Version portiert und auf der baut dann wieder Google auf für die nächste Android-Version. Und das ist eigentlich das Problem, dass die halt im Moment das nicht machen. Also die haben einen Kernel, den modifizieren sie und dann lassen sie ihn für immer so. Und die Mainline-Kernel-Entwickler, die gucken sich den Code teilweise an und sagen aber, das ist furchtbarer Code, der ist irgendwie unsicher, der sieht nicht gut aus, den wollen wir nicht integrieren. Und dementsprechend landen diese Sachen halt nicht im Mainline-Kernel. Und es gibt auch keinen, der sich darum kümmert.
Aber wenn der Code nicht gut ist, dann ist ja gut, dass der da nicht landet.
Aber das ist halt das Problem, dass natürlich, wenn der Code so schlecht ist, dass er nicht in den Mainline-Kernel kann, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass in diesem Code irgendwie Fehler sind, die dann zu einer Sicherheitslücke führen.
Und Google hat immerhin jetzt auch nochmal gesagt, sie wollen die Hersteller, gerade die Komponentenhersteller, dazu bringen, mehr in den freien Kernel reinzubringen. Und angeblich seien es schon vor allem Sony und Qualcomm, die da hunderte von Fehlern und Editions reinbringen.
Gerade Sony, aber
Sony ist ja auch ein bisschen schneller bei Updates als andere Hersteller. Also insofern, vielleicht funktioniert das ja.
Das Problem ist eben, es gibt so viele Geräte und das ist eigentlich ein Teil der Lösung und nicht Teil des Problems, weil genau deswegen ist Android so beliebt und deswegen gibt es so viele Apps, weil eben es für jeden Geschmack irgendwelche Geräte gibt, von irgendwie ganz billig bis ganz teuer und jeder Hersteller kann mitmischen. Man sieht ja gerade im Vergleich zu Apple, dass Android dadurch den Erfolg kriegt. Sonst, wenn man das direkt mit Apple vergleichen will, guckt man sich eben nur die Nexus-Geräte an. Die haben ähnliche Vorteile, was die Updates angeht, sind aber eben nur verschwindend wenige.
Eine Sache, die ich noch gesehen habe, ist zum Thema Tracking. Also, dass da Google auch wieder dran ist, irgendwie zu versuchen, es zu erschweren, dass die Nutzer getrackt werden können. Da ist ja auch Stück für Stück immer mehr passiert. Die Anbieter sind eigentlich fürs Tracking, die App-Entwickler eigentlich angehalten, so eine Werbe-ID zu nehmen, die ich jederzeit quasi auch wieder löschen, zurücksetzen kann. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Tracking-Methoden und es gibt eben noch so eine Android-ID. Und die Android-ID, die wird jetzt, die ist jetzt nicht mehr global. Habe ich das richtig verstanden? Weißt du das genau?
So wie ich es verstanden habe, ist es nur eine kleine Änderung. Okay. Es geht um das App-Tracking sozusagen. Hm. Jede App hat sowieso eine unterschiedliche ID. Und was sie jetzt machen wollen, ist, dass dieselbe App, wenn man sie von verschiedenen Benutzern aufruft, trotzdem eine unterschiedliche ID bekommt. Aber so wie ich das verstanden habe, ist das nur ein winziges Detail.
Also das Problem ist da grundsätzlich, glaube ich, dass halt also nicht nur bei Android, aber ich hab das ja lange auch begleitet als Thema, dass das halt es echt auch sehr schwer ist, da dem Riegel vorzuschieben, weil diese Apps mit ähnlichen Werbenetzwerken zusammenarbeiten, die dann wieder Zeiten, wie diese App geöffnet ist, dann trotzdem tracken und dann wird es halt doch irgendwo zusammengeflossen und dann kriegst du immer ein besseres Bild von dem, was der Nutzer für Apps installiert hat, wie lange er die benutzt und so weiter und so fort, Metrik. Ja. Ne, also wo du halt ganz viel rausfinden kannst, was für die, gerade für die Anzeigen Netzwerke ist das natürlich auch eine lukrative Information, was der Nutzer da macht. Also es klang für mich auch so, das ist wieder so ein kleines Stückchen, aber nicht, eigentlich immer noch nicht so da, wo man hin will als Nutzer.
Ja. Mhm.
Gibt es eigentlich schon eine Auflösung, was Android O nun wirklich bedeutet?
Nein. Das O. Da haben sie sich vorgedrückt sozusagen, was zu sagen. Irgendein hohes Tier in der Android-Entwicklung hatte letztens vor ein paar Monaten Oreo-Kekse gepostet. Aber andererseits ist der auch bekannt dafür, irgendwas zu posten, was es gerade nicht wird.
Okay. Ja, stimmt. Mit O gibt es ja auch nicht ganz so viele Süßigkeiten. Wer kannte alle von A bis... Gab es bei A überhaupt eins? Cupcake, weiß ich. Mhm. Cupcake, Donut, Eclair... Leute wissen es da drauf.
Ihr wisst es doch bestimmt alle. Tippt es ein.
Frozen Joghurt. Ja. Genau. Gingerbread.
Oh ja.
Honeycomb. Ice Cream Sandwich.
Jellybean.
Jellybean.
Wir sind fast durch.
KitKat.
Genau.
Marshmallow?
Ne, L, aber noch gab's
nicht. Lime, irgendwas mit Lime war's?
Lollipop.
Lollipop. Oh Gott. Wie peinlich.
Ja, und so weiter. Den Rest müsst ihr uns auf unten drunter posten. Ja. So viele sind sie jetzt nicht mehr. Mhm. Ja, und gab's eigentlich A und B? Ich glaube nicht. Gab's
da auch an B erinnere ich mich dunkel, da war irgendwie was.
Okay, aber das A, müsst ihr auflösen in den Tipps.
Vielleicht war das noch, bevor Google Android aufgekauft hat.
Nee. Das war das, nee.
Das ging gleich mit 1.0 los.
Da haben wir noch, du hast, glaube ich, das erste Android-Handy bei uns getestet.
Das ist aber wirklich auch lange
her. Sind wir eine gute Runde dafür. Ja, aber das ist vielleicht auch wirklich spannend. Also ich gucke da auch immer wieder drauf und schmunzel, wenn man sich das anguckt, wie weit es gekommen ist. Ich habe jetzt auf meinem Handy auch gerade Android 7 immerhin schon drauf, gerade bekommen. Und da ist schon echt viel passiert. Aber du sagst, Android ist jetzt nicht so das Highlight. Die KI ist spannend. Ja. Ein bisschen was mit Phones ist auch passiert. Und ich glaube, das Spannende an dieser Konferenz, es ist ja eine Entwicklerkonferenz. Da passiert jetzt noch ganz viel, wird besprochen, welche Sachen so passieren. Und oft kommen die Nachrichten auch erst ein bisschen später, was sich da alles dann wirklich, was es für uns eigentlich bedeutet. Also ich glaube, da werden wir jetzt in den nächsten Wochen auf Heise Online, aber auch in der CT immer mal wieder jetzt ein Thema haben. Ich freue mich auch, dass Stefan jetzt dort ist, weil ich glaube, der bringt einfach mal ein paar coole Themen mit, wo man so ein bisschen mehr unter die Haube auch nochmal vielleicht gucken kann. Ja, cool, ja, spannend. Dann freuen wir uns über die nächsten Artikel darüber und was da jetzt noch so passiert. Du hast schon Tensor und so erwähnt und das ist eigentlich eine gute Überleitung zum nächsten Thema, weil Johnny, du hast quasi die Sachen, die mit KI schon gehen, jetzt weniger auf dem Smartphone oder so, sondern einfach grundsätzlich selber mal Hand angefasst und
genau, also ich habe TensorFlow benutzt. Das ist das Machine Learning Framework von Google, was auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat. Also am Anfang haben sich noch die Forscher darüber lustig gemacht und das TensorSlow genannt. Aber Google hat kräftig optimiert und inzwischen ist das deswegen cool, weil man so ziemlich jedes Machine Learning Experiment, was man sich irgendwie ausdenken kann, kann man auch mit TensorFlow ausprobieren.
Das heißt, du kannst quasi selber...
Allgemein dieser Ansatz. Im Prinzip kann man sogar Dinge damit machen, die nichts mit neuronalen Netzen zu tun hat. Also man
kann einfach irgendwelche Graphen definieren und die werden dann zu einem gewissen Grad auch optimiert und automatisch also Ableitungen berechnet und so. Also
kurz, es ist ein Framework, mit dem man selber neuronale Netze aufsetzen kann und die Sachen berechnen lassen kann.
Genau, also damit kann man halt die Netze definieren, man kann sie trainieren, auch auf der Grafikkarte. Also das, wenn dann CUDA vorhanden ist und so, dann kümmert sich TensorFlow selber darum, die Grafikkarte auch zu nutzen. Aber man kann es auch für Inferencing benutzen, also das Anwenden von einem fertig trainierten Netz. Und das ist ja dann das, was dann halt Leute auch in Handys einbauen und so.
Also das heißt,
auch für Android eine TensorFlow-Version und so.
Also das heißt, nicht nur neuronales Netz dahin bringen, dass es jetzt zum Beispiel irgendwie irgendwelche Strukturen auf einem Bild erkennt, sondern dann auch die praktische Anwendung, das jetzt mal auf dem Bild loslassen und da wirklich mal auswerten.
So ein typisches Beispiel ist ja so Bilderkennung, dass ich dann sage, ist jetzt ein Hund oder eine Katze in dem Bild und so. Und wenn ich so ein Netz habe, was das kann, dann will ich das ja unter Umständen in eine App einbauen, dass Leute irgendwie Hunde und Katzen fotografieren, mir das dann sagt, was es ist. Also das ist ja, glaube ich, jetzt auch bei, wie heißt das,
die Google App? Foto wird erweitert und Google Lens ist dann tatsächlich die optische Suchmaschine.
Genau, also da kann ich ja dann so Sachen machen, dass ich irgendwie Blumen fotografiere und dann sagt mir die App, was für eine Blume das ist. Und das läuft halt wahrscheinlich dann auch mit TensorFlow, das halt, also die haben halt ihr Netz dann trainiert auf, also die haben halt irgendwie Bilder gesammelt von Blumen und die alle gelabelt und das waren die Trainingsdaten und dann kommt es halt raus und ist wahrscheinlich sehr, sehr gut.
Genau, und bei uns jetzt, da hatten wir einen kompletten Schwerpunkt mit mehreren Artikeln im Heft, da ging es ja dann wirklich darum, nicht Bilder zu erkennen, sondern Bilder besser zu machen. Also das fand ich sehr spannend, fand ich auch eigentlich eine sehr runde Geschichte, weil also da passiert unheimlich viel, auch bei Adobe, bei Google, hatten wir ja schon gehört, auch bei anderen Playern, bei Apple glaube ich auch. Also auf jeden Fall, da ganz viele sind dran und überlegen sich natürlich, also jeder macht Fotos, jeder hat jetzt ein tolles Smartphone und wie kann man da coole Sachen machen, um das zu erleichtern. Und das Schöne fand ich, wir hatten da wirklich so einen Artikel, was passiert da jetzt gerade, was kommt alles. Dann hatte André noch, der war auch schon ein paar Mal in der Sendung, so einen Artikel, was geht jetzt schon? Und du hast halt wirklich so dieses, jetzt machen wir es einfach mal selber.
Genau. Also, witzigerweise, also du hast schon recht, das ist halt bei Bilderkennung ist das erstmal relativ unsexy, weil dann irgendwie so ein Vektor rauskommt mit vermuteten Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich jetzt irgendwie Hund oder Katze ist. Da sieht man halt nichts, da kann man wenig mit anfangen.
Vor allem die Frage, wenn du deine Bilder automatisiert 10.000 Bilder sortieren willst, ist spannend, aber ansonsten ist auch dieses, der Computer kann mir jetzt sagen, was ich eh schon weiß, ist ja auch nicht...
Genau.
Auf den ersten Blick so spannend.
Genau, aber was, also die Forscher haben halt vor ein paar Jahren das Problem gehabt, dass sie, das waren halt so große Netze und so viele Parameter, dass sie das nicht mehr so auf Anhieb durchschauen konnten, was passiert an welcher Stelle. Und dann haben sie angefangen, das zu visualisieren, weil sie halt einfach wissen wollten, was ist denn, wenn irgendwie ein Neuron auf der vierten Schicht besonders stark feuert? Was bedeutet das denn jetzt? Und dann haben sie halt diesen Prozess von Bilderkennung haben sie umgedreht, dass sie also die Eingabedaten verändert haben und geguckt haben, was muss ich denn an den Eingabedaten drehen, damit was Bestimmtes rauskommt.
Und, das heißt, was muss ich am Bild verändern, damit die Prozesse sich wieder
verändern. Und das waren dann diese Inceptionism-Bilder, die sind dann auch durchs Netz gegangen, weil die halt total psychedelisch aussehen. Also da sind dann irgendwie, nimmt man ein Foto und ein anderes Artikel ist ein Beispiel. Versuch's
mal, ich habe es jetzt nicht auf dem Rechner, aber vielleicht sieht man das auch hier, wenn man das jetzt mal... Einmal kurz, weiß ich nicht, also wahrscheinlich seht ihr es nicht so gut, aber einfach, das sieht dann so aus wie so eine völlig absurde Traumlandschaft, irgendwie so.
Genau, das montiert da irgendwie Hundegesichter mit rein und alles sieht so ein bisschen gemalt aus. Und irgendwie ist das aber auch schön und seit dieses Paper dazu raus war, haben sich halt auch dann vermehrt Leute drum gekümmert zu sagen, was könnten wir denn noch machen, wo Bilder bei rauskommen. Ja.
Also sprich diese Idee, ich verbessere irgendwie oder wie kriege ich raus, wie ich eine Bilderkennung verbessern kann und dann fange ich an erstmal das Bild zu verändern, um zu schauen, was das Netzwerk macht, kann man jetzt wieder umdrehen und sagen, dann kann ich es auch benutzen, um Bilder zu verändern.
Ja, beziehungsweise sie haben dann halt mit neuen Netzwerkstrukturen dann halt gearbeitet. Also zum Beispiel Autoencoder, die dann aus einem Bild wieder ein Bild machen können. Also da kann man zum Beispiel Rauschen entfernen damit und so. Und was jetzt ganz neu und ziemlich, also in der Machine Learning Community gerade sehr trendy ist, sind Generative Adversarial Networks.
Okay, und, das musst du erklären.
Ja, also da, die Idee ist eigentlich, dass ich zwei neuronale Netze habe. Also ich habe ein Generatornetz, das nimmt sich irgend so ein paar Zufallszahlen und versucht aus diesen Zufallszahlen ein Bild zu generieren, was zunächst mal, also wenn das noch nicht trainiert ist, ist das halt Rauschen, also ist kein sinnvolles Bild. Und dann gibt es aber ein zweites Netzwerk, was eigentlich aufgebaut ist wie klassische Bilderkennung, und das soll aber nur unterscheiden, ob ein Bild generiert wurde von dem Generator oder ob es ein echtes Bild ist. Und je nachdem, ob das dann gut oder schlecht diese Bilder unterscheiden kann, wird das wieder als Lernsignal an den Generator weitergegeben. Und deswegen, die arbeiten dann sozusagen gegeneinander und trainieren sich dann gegenseitig. Und das kann man dann in einem Schritt trainieren und auf die Art dieses Generatornetzwerk halt dazu bringen, dass es lernt, Bilder zu generieren, die eigentlich fotorealistisch aussehen oder halt einen ganz bestimmten Stil können oder so.
Also das eine Netzwerk quasi versucht, fotorealistische Bilder zu machen, und das andere versucht, die Fakes zu erkennen.
Genau, also und der Generator, der wird dann auf eine gewisse Art kreativ, weil der halt diese Zufallszahlen nutzt, um ein Bild zu generieren und in diesem Bild eigentlich Dinge erfindet. Und dadurch, dass er so trainiert wurde, erfindet er halt Dinge, die so sein könnten in einem Foto. Mhm. Weil,
und die zufälligen Ergebnisse, die realistisch aussehen, werden halt quasi verstärkt, weil das andere Netzwerk sagt, oh, das könnte...
Genau, wenn das andere Netzwerk sagt, ich habe keine Ahnung, ob das ein Foto ist oder ein generiertes Bild, und dann hat der Generator ja seine Arbeit gut gemacht. Genau. Und also das ist so die neuesten Sachen, und da ist natürlich auch, ist dann Adobe und so, die sind da sehr interessiert dran, weil das ist ja genau sowas, was ich bei Bildbearbeitung dann oft haben will, dass ich sage, ich will jetzt irgendwie ein Objekt nicht in meinem Bild drin haben. Ich male das sozusagen weg mit irgendeinem speziellen Pinsel, hätte aber gerne, dass der Rechner etwas dahin erfindet, auf diese fehlenden Pixel, die da halt hinpassen könnten, damit es immer noch aussieht wie ein Foto. Mhm. Und genau in die Richtung geht es halt auch gerade. Also wir sind da jetzt so am Anfang, aber es gibt halt schon wirklich beeindruckende Ergebnisse.
Google hat es tatsächlich angekündigt. Irgendeine der nächsten Versionen von Google Foto soll genau das können. Haben sie ein schönes Beispiel gezeigt, irgendwie so ein Kind durch einen Zaun fotografiert, und die KI kann dann den Zaun wegrechnen und macht dann da echt einen Hintergrund hin.
Genau, also es ist halt eigentlich wie bei den meisten KI-Problemen so, ich muss natürlich immer Trainingsdaten haben. Das heißt, es werden im Moment vor allem halt Dinge gemacht, wo man Trainingsdaten hat. Also zum Beispiel hat Adobe, glaube ich, die haben ein Netz trainiert, was Porträtfotos quasi macht. Also die nehmen solche weitwinkligen Fotos, wie sie zum Beispiel beim Smartphone entstehen, und verzerren das Gesicht dann so, dass es aussieht, als wäre es mit einer längeren Brennweite aufgenommen, und zeichnen den Hintergrund noch unscharf, und dann sieht das wesentlich professioneller aus.
Ich habe da mal auch so ein Video, das ist so aus einer Demo auch. Vielleicht können wir da einmal, ich weiß nicht, ob es gerade... Na, wo dann halt relativ, also da geht's, ich meine, so Freistellen generell gibt's natürlich schon, aber das ist halt relativ, also das passiert halt sehr intuitiv, man muss selber wenig selber machen, man kann hier, das finde ich auch ganz interessant, man nimmt einfach den Stil von einem anderen Bild und dann wird der übertragen.
Genau, das ist jetzt eine Kombination von mehreren Techniken, die halt jetzt in einer App kombiniert sind, weil halt zum Beispiel Stil zu übertragen ist dann nochmal eine andere Art von Netzwerk. Funktioniert aber auch sehr gut. Also das kann man auch schon ausprobieren. Da gibt es Prisma, ist ja eine relativ bekannte App, die das macht, und Artisto und so. Und also da kommen mit Sicherheit dieses Jahr auch noch weitere Apps raus, die genau solche Dinge tun.
Du machst irgendwie ein Selfie und sagst, lass ihn aussehen wie ein Van Gogh-Bild oder...
Genau. Bei Prisma sind die Vorlagen alle Maler, weil das, was das Netzwerk produziert, sieht sowieso immer so ein bisschen aus wie Malerei.
Das ist aber so ein... Also don't debug, it's a feature.
Ja, zum Teil ist das so, dass das halt aus dem Vorlagenbild aus dem Gemalten tatsächlich den Stil extrahiert, aber zum Teil sind es auch Verzerrungen. Mhm. Und das würde, also das sieht man, wenn man als Vorlagenbild ein Foto nimmt. Deswegen gibt es bei Prisma auch keine Fotos als Vorlage zum Auswählen.
Könnte man das dann so weit treiben, dass man die, was weiß ich, mit ein paar Van Goghs füttert und dem der anderen KI sagt, nun mach mal irgendwie einen Van Gogh draus, einen, den es noch nicht gibt?
Klar, das könnte man mit Generative Adversarial Networks machen. Aber es gibt auch inzwischen ein Paper, was dieses Fotoproblem löst. Also die haben halt irgendwie nochmal zusätzliche Statistiken über das Bild gemacht und die haben diese Verzerrungen wieder rausgekriegt. Und damit kann ich von Foto auf Foto einen Stiltransfer machen.
Das finde ich auch sehr spannend, weil wenn du das natürlich irgendwie so ein bisschen weiter denkst, dann wird das in irgendeiner Zukunft auch echt uns vor Probleme setzen. Also gerade, ich denke auch die ganze Zeit so an diese Fake-News-Thema und Bilderfälscherei und so, im Prinzip wäre doch die Vision, du sagst irgendwie, mach mal ein Bild von Trump und Hillary Clinton, wie sie auf einem Boot zusammen irgendwie in den Sonnenuntergang fahren und dann macht der Computer dir das halt.
Ja, ich meine, an sich ändert sich in der Sache nicht viel, weil natürlich ist das etwas, was Menschen ja mit Photoshop schon lange können.
Naja, aber also dann kann es halt wirklich jeder. Und es ist vielleicht irgendwann besser als das, was Menschen mit Photoshop können.
Aber dann wiederum wird quasi einfach die Aussagekräftigkeit von dem Foto, die Aussagekraft von dem Foto nicht mehr so bedeutend sein, so wie jetzt mit dem Text. Wenn einer schreibt, Trump hat gesagt, ich liebe Hillary, dann weiß auch jeder irgendwie, das stimmt jetzt, das ist vielleicht nicht unbedingt ein echtes Zitat.
Ja, also und genauso im Prinzip wird man dann auch ist es ja jetzt Fotos schon so, umgehen, dass, ne? Also ich kann mich ja nicht wirklich drauf verlassen, nur weil jemand etwas präsentiert, was aussieht wie ein Foto als irgendwelche News. Kann ich ja nicht sagen, das ist ein Beweis.
Ja.
Und bei den GANs ist es halt auch so, die können im Prinzip Dinge produzieren, die wie Fotos aussehen und wenn sie noch besser werden, dann kommen sie vielleicht in ein paar Jahren auf das Niveau von jemandem, der sich mit Photoshop auskennt. Aber für mich als Anwender muss ich natürlich trotzdem immer noch die Quellen prüfen und die Plausibilität von solchen Nachrichten. Also das ist ja halt das Grundproblem.
Also, aber weißt du, wenn es jetzt für Bilder geht mit entsprechend Rechenleistung, geht es dann auch für Videos so.
Ja, also einfacher so. Also irgendwo, nicht.
Also ich finde das schon relativ. Also ich finde das auch fast ein bisschen gruselig. Aber also es ist natürlich spannend, weil die andere Geschichte, die da natürlich da drin steckt, ist, und ich glaube, darum, da geht es ja auch viel in dem Schwerpunkt, ist, ich als Nutzer mit meinem Handy kann halt echt irgendwann, also ich benutze Lightroom und stecke dann relativ viel Arbeit, um Bilder ein bisschen zu optimieren. Es gibt Leute, die stecken dann viel Arbeit, um bestimmte Sachen nochmal zu machen. Und das ist halt echt so, du kannst halt sagen, Urlaubsfotos oder ist jemand im Hintergrund, Computer, okay Google, bitte nimm mal alle Leute aus dem Hintergrund raus. Und dann denkt sich die KI, hat dann irgendwie eine Idee, wie sie diese Leute da rauskriegt. Und also das ist ja jetzt schon, ich meine, Adobe versucht ja schon, also ich finde, es hat sich auch schon viel getan, ne? Also ja, so irgendwie Sachen auch rauszulöschen aus dem Bild, das gelingt ja jetzt schon immer auch ganz gut so auf Mausklick. Aber da kannst du echt eigentlich nur noch sagen, ich möchte jetzt mein Urlaubsbild ein bisschen, mach mal ein bisschen mehr Abendstimmung, lass mich mal ein bisschen mehr lächeln, lass mich mal ein bisschen dünner aussehen. Also sowas wird dann alles gehen wahrscheinlich.
Ja, ja klar. Also das ist auch
faszinierend, schon, aber irgendwie auch gruselig.
Also bei Photoshop gibt es genau für Porträt-Nachbearbeitung gibt es schon jetzt ein Tool, mit dem man so Sachen machen kann. Also irgendwie macht man die Augen größer und so. Das funktioniert recht gut. Wenn man irgendwie nicht gelächelt hat und will sich dann die Mundwinkel hochziehen, das sieht wohl immer noch ein bisschen künstlich aus. Aber also es gibt eine Menge Dinge, die ich eigentlich mit einem Regler dann einstellen kann, die das Bild halt schon dann besser machen oder halt auch im Prinzip ein bisschen weniger ehrlich.
Klar, aber die Ehrlichkeit geht flöten.
Ja. Also ich meine, du hast jetzt so ein bisschen den Negativaspekt, aber natürlich ist das auch total toll. Die ganze Zeit musste man irgendwie Photoshop-Profi sein, der vielleicht jahrelang geübt hat, um diese Bildbearbeitung hinzukriegen. Und das ist wirklich absehbar, dass das demnächst halt quasi jeder kann. Also da kannst du halt ein Selfie machen und sagen, oh, das ist ein schönes Bild geworden, aber jetzt mache ich mal noch meine Augen ein bisschen und so. Und dann bist du am Ende halt, hast du ein richtig, ja, wie professionell bearbeitetes Foto.
Vielleicht erzählst du auch nochmal, weil dein Artikel, wo es ja darum ging, das selber mal anzuwenden, da ging es ja um was anderes, da ging es ja um Fotoschärfen auch nochmal.
Genau, also
vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erzählen. Also jetzt haben wir ein bisschen gesehen, wo es hingeht, aber das fand ich nochmal auch eine spannende Stelle, an der du halt angesetzt hast. Also nicht, ich mache das Bild röter oder sonst was, sondern ich versuche schlauer das Bild zu schärfen.
Also die Sachen, über die wir halt eben geredet haben, die haben den großen Nachteil, das kriegen halt Leute aus den Forschungsabteilungen von Google, von Facebook, von Adobe und so, kriegen da Sachen hin, anscheinend noch nicht gut genug, um es sofort in produktive Software einzubauen und so. Das ist halt schwierig. Also das kann man jetzt nicht unbedingt so leicht als Anwender nachbauen. Aber was relativ leicht geht und oder mit einem erträglichen Aufwand ist halt einfach Bilder hochzuskalieren, weil da kann man sich relativ leicht einen eigenen Trainingsdatensatz machen, indem man halt einfach irgendwelche Bilder sammelt. Also ich habe zum Beispiel Urlaubsbilder von mir genommen und die dann halt runterskaliert und dann das Netzwerk darauf trainiert, aus diesen runterskalierten Bildern wieder die hochskalierten zurück zu.
Also du hast quasi gesagt, so sehen sie perfekt scharf aus. Hier sind die total pixeligen Bilder.
Ja, also ich habe einfach eine halbe Auflösung genommen.
Und guckt mal, wie man von da nach da kommen kann, sozusagen.
Genau. Und das ist halt, also der Vergleich ist ja dann immer bikubische Skalierung. Das ist also dann das, was man üblicherweise in Grafikprogrammen kriegt. Und das ist ja so ein bisschen unscharf dann, was dabei rauskommt. Das ist so unscharf gemacht, dass es nicht ganz so schlimm stört. Aber man merkt halt schon, dass da einfach Schärfe fehlt. Und was mein neuronales Netz macht, das hat 3 Layer und versucht dann solche Filter zu finden darüber, um halt Muster zu erkennen. Zu sagen, ja, hier ist zum Beispiel eine Kante oder so. Und bei der Kante kann ich dann eben nachschärfen, weil ich aus den umliegenden Pixeln erkennen konnte, da muss eigentlich eine Kante sein. Das heißt, wenn ich da Pixel einfülle, dann muss diese Kante auch dort sichtbar sein. Und das lernt es dann halt aus den Daten, wie es das rekonstruieren kann. Und das Ergebnis ist schon sichtbar besser als bikubisch. Aber natürlich nicht so scharf wie das Originalbild. Das ist irgendwie so halber Weg dazwischen.
Genau. Also bikubisch ist es gibt ja oft mehr Formen, die ein Grafikprogramm dann in der Regel hat, um mal zu überlegen, wie skaliere ich ein Bild hoch.
Genau.
Also verschiedene Verfahren.
Es gibt auch linear oder halt Nearest Neighbor. Nearest Neighbor sind dann diese typisch verpixelten Bilder einfach, wo ich wirklich die Pixel als so Blöcke sehe.
So wie in der CT-Uplink.
Genau, das wäre sozusagen Nearest Neighbor. Und linear ist einfach, da ergeben sich so ein bisschen Kanten, wenn man also sehr stark hochskaliert, gibt es so Kanten an also so Diagonalen und so sieht man dann da drin. Und das ist bei bikubisch ein bisschen besser.
Und bei dir ist es aber noch besser.
Bei mir ist es noch besser, ja.
Das heißt, eigentlich müsste Adobe sich jetzt dein neuronales Netz holen. Oder vielleicht machen die da auch schon selber was.
Natürlich. Ja, also die haben das bestimmt schon ausprobiert.
Von der Logik her, was du mir jetzt erzählt hast, ist jetzt aber die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, dass dein neuronales Netz, wenn es auf deine Urlaubsbilder trainiert wurde, wahrscheinlich bei vielleicht Landschaftsaufnahmen oder so dann besser funktionieren könnte als bei Porträts von Menschen.
Das ist ziemlich sicher so.
Genau.
Also das Netz kann natürlich nur Sachen lernen, die in den Trainingsdaten auch drin waren.
Ja. Das heißt, wahrscheinlich müsste man da dann nochmal quasi einen Layer hinschicken, also oder müsste man dann auch nochmal so eine Erkennung, was ist da überhaupt drauf? Und dann kann man auch ein bisschen, besser entscheiden, welche Mechanismen oder welches Learning man quasi drauf anwendet.
Ja, beziehungsweise bei Trainingsdaten ist eigentlich immer die Regel, viel hilft viel. Also einfach dann, wenn man merkt, es funktioniert nur bei Landschaftsbildern gut, dann müsste man halt noch weitere Bilder, die was anderes zeigen,
okay,
also eine Menge Porträts oder so, dann auch noch mit rein und wenn es einfach viele sind und dann wird das sich beim Training wieder ausgleichen.
Und da ist quasi, und das der Gegencheck ist quasi immer das scharfe Bild. Also das heißt, du musst da ja auch nirgendwo quasi was bewerten oder selber einschätzen. Das läuft einfach quasi durch und am Ende.
Genau.
Und klappt, also wie stelle ich mir vor, du programmierst das und dann klappt das oder musst du da selber auch nochmal viel justieren, bis du zu einem Ergebnis kommst?
Also das wäre für mich schon irgendwie ein Abenteuer, das zu machen, weil ich habe halt losgelegt und dachte, okay, das ist
ein kompliziertes Thema. Ich orientiere mich mal ein bisschen daran, was andere Leute gemacht haben und habe halt Paper gelesen zu genau diesem Problem. Also Super Resolution ist halt so ein Grundproblem, was halt schon von verschiedenen Leuten versucht wurde zu lösen mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Und das hat erstmal einfach gar nicht funktioniert. Also ich hatte irgendwelche Rauschbilder. Also das hat nicht mal geschafft, das wie bikubisch oder Nearest Neighbor zu interpolieren, sondern es hat einfach das Eingabebild sozusagen nicht reproduzieren können. Und dann war natürlich die Frage, woran liegt das jetzt? Und da gibt es halt eine Menge Parameter, die ich dann doch noch per Hand einstellen muss. Also das ist halt das
ein Beispiel, Problem. Also was zum Parameter?
Die Lernrate ist eigentlich so der wichtigste Parameter. Wenn die zu groß ist, dann also das Training von neuronalen Netzen läuft halt über so einen Optimierungsalgorithmus und der versucht halt, weil ich habe ja so ein paar tausend oder paar Millionen Parameter sogar und die muss ich ja alle irgendwie anpassen, um sozusagen für das nächste Trainingsbeispiel ein bisschen besser zu sein. Und die Lernrate sagt einfach, wie große Schritte macht dieser Optimierungsalgorithmus.
Das heißt, probiert er viel aus oder probiert er wenig?
Genau, wenn ich sehr große Schritte mache, dann kann es halt sein, dass ich über einen Punkt, der gut gewesen wäre, drüber gesprungen bin sozusagen und komme dann unter Umständen bei einem Punkt an, der schlechter ist. Mhm. Und wenn ich sowas habe, dann geht es halt auch gar nicht mehr weiter. Also dann lerne ich überhaupt nicht.
Aber wenn du die Lernrate zu klein machst, dann entwickelt sich zu klein langsam.
Dann würde ich diesen guten Punkt zwar auf jeden Fall finden,
aber
es würde zu lange dauern. Und das ist ja auch nicht gut. Und also die Rechenzeiten sind halt sowieso ein Problem, weil Bilder sind natürlich, das sind große Datensätze und so. Also ich habe bei mir jetzt, glaube ich, so 20 Gigabyte an Bildern oder so. Und also die Rechenzeit, einfach einmal über alle Bilder drüber zu gehen, die ist schon relativ groß. Also das dauert auf jeden Fall ein paar Sekunden. Und das, obwohl ich mir...
So lange?
Ich habe mir vom Kollegen Martin Fischer eine 1080 Ti geholt und so. Also ohne Nvidia-Grafikkarte macht das auch einfach keinen Spaß. Also klar, es läuft alles auf der CPU und so, aber hab einfach nicht genug Kerne und der Rechner ist dann komplett ausgelastet und so. Also um da wirklich selber zu experimentieren, macht es einfach viel mehr Spaß, wenn man eine Grafikkarte
hat. Du hast aber auch eine ganze Menge RAM wahrscheinlich verwendet, damit die Bilder überhaupt alle schon im RAM sind, weil ich meine, 20 Gigabyte von der Festplatte einzulesen würde ja länger dauern als ein paar Sekunden.
Ich habe meinen Arbeitsrechner gerade letztens von 8 auf 16 GB RAM abgedatet und seitdem ist doch einiges möglich, was vorher einfach nicht ging. Also ich habe den Rechner auch öfters mal zum Absturz gebracht, weil das RAM übergelaufen ist und dann war es vorbei.
Ja, spannend. Also was ich halt toll finde, ist auch, ich meine, letztendlich kann das ja jeder nachprogrammieren. Du hast ja
den Code. Der Code ist auf GitHub, den kann man einfach auschecken und TensorFlow installieren ist inzwischen auch ziemlich einfach geworden. Das kann man einfach über pip installieren, über diesen Python-Paketmanager. Und das geht relativ schnell. Und also ich würde sehr dazu raten, auch rum zu experimentieren. Man muss nicht unbedingt Super Resolution machen.
Genau.
Aber einfach sowas selber mal ausprobiert zu haben, da versteht man halt Sachen über diese Technik, die man sonst, die versteht man nicht, wenn man das nur mal gelesen hat.
Und vielleicht schafft es ja auch ein Leser deinen
das ist gut möglich,
deine Parameter noch zu verbessern und dann vielleicht noch besseres Ergebnis bei Adobe damit an die Tür zu
kriegen. Ja, ich habe ehrlich gesagt, habe ich nach dem Artikel ich hatte ein Netz, was ganz gut war, also was bessere Bilder produziert hat, aber ich dachte, da muss doch noch was drin sein. Also im Moment läuft der Rechner noch und probiert noch was anderes aus gerade.
Also ich würde euch gerne die Bilder zeigen. Das Problem ist so ein bisschen wahrscheinlich, selbst bei hoher Auflösung wird man den Unterschied nicht sehen. Das wäre jetzt die bikubische Variante, also etwas, was quasi ein normaler Algorithmus normal dann zum Hochskalieren verwendet.
Genau.
Und das ist die Version, die bei dir rauskam. Also genau. Ich glaube, Lutz, wenn du mal drauf guckst, also ich finde, man sieht das schon, also da gibt es natürlich so Artefakte und so, aber es wirkt dann schon schärfer und
genau, bei dem Tor schärfer, muss man so ein bisschen auf diese kleinen Hütchen da gucken, die da drauf sind oder an der Uferlinie.
Versuch mal reinzuzoomen, es wird wahrscheinlich nicht klappen. Das ist jetzt, welche Version? Ich habe jetzt Ja, jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Ich mache Folgendes. Ich lade das auch als Beispiel einfach mit in unter das Video und dann könnt ihr es euch selber nochmal angucken. Aber ihr macht das ja jetzt eh alle nochmal selber und dann wird es eh besser. Das, wir müssen da jetzt auch nicht so drauf gucken. Aber also ich finde, man sieht da schon echt einen Unterschied. Und das finde ich schon spannend, weil ich weiß noch, wir hatten am Anfang drüber geredet, als du angefangen hast damit, und dann war natürlich die Sache, eigentlich, wenn du nicht besser bist als das, was es schon gibt, an Standardsachen, dann ist der Erfolg, also der Erfolg muss ja eigentlich dann sein, das macht es jetzt besser, und dass das auch gelungen ist, finde ich total spannend.
Ja, es war knapp. Also ich habe eine Menge Dinge produziert, da war ich schon ganz froh, dass das überhaupt konvergiert ist, das Training. Aber es war halt einfach nicht besser. Also ich hatte dann teilweise bikubisch einfach ganz genau nachgebaut. Und das war halt einfach ein riesen Rechenaufwand für etwas, was ein viel schnellerer Algorithmus auch kann. Das hätte sich natürlich nicht gelohnt.
Cool.
Schön. Ja, dann würde ich sagen, lest das in der CT nochmal nach. Installiert euch selber mal TensorFlow und probiert coole Sachen aus. Und wenn ihr welche habt, dann zeigt sie uns auf jeden Fall. Schickt sie uns.
Ja, schreibt mir.
Ja, genau. Schreibt Johnny an jme@ct.de. Genau. Gut, du hattest jetzt schon den RAM eingeworfen und die schnellen Tests und von der Festplatte und so. Du hattest, glaube ich, so einen Drang, zu deinem Thema rüber zu wechseln. Und das sollten wir vielleicht auch mal tun. Denn du hast auch was sehr Spannendes auf der Hardware-Seite, wo es um schneller Arbeiten sozusagen geht am Rechner. Und zwar dieses typische Problem, ich habe eine SSD, die ist natürlich viel schneller als meine Festplatte, aber die ist natürlich auch teurer und da arbeiten viele Hersteller dran, gibt es da irgendwelche guten, was ist so die nächste Stufe, wie kommen wir noch schneller, wie können wir das vielleicht auch ein bisschen verheiraten. Und da hat Intel was vorgestellt, nämlich Intel Optane. Kannst du uns das erklären? Habe ich gerade überhaupt das richtig versucht zusammenzufassen?
Ja, oder? So ein kleines bisschen.
Bisschen. Okay, dann fasst du doch nochmal zusammen.
Also es gibt ja, jeder hat irgendwie, also ich glaube, in der Redaktion startet keiner mehr sein Betriebssystem von der Festplatte, hoffe ich zumindest mal, sondern alle von der SSD. Aber ich glaube, es gibt noch eine ganze Menge Systeme, die von Festplatte starten, bei unseren Lesern auch. Und es gab ja schon verschiedene Versuche, solche Systeme zu beschleunigen. Also indem man ein bisschen Flash-Speicher irgendwo hinsteckt und Ready Boost gab es mal. Und das sind ja alles so Versuche, die irgendwie gescheitert sind. Und jetzt hat Intel einen neuen Ansatz. Und zwar mit diesem Optane Memory. Mhm. Das ist erstmal eine M2 SSD, die man also ganz normal in den Rechner reinstecken könnte, wenn man M2 Steckplatz hat. Und die klingt sich dann zwischen Festplatte und Rechner quasi ein und beschleunigt also nicht nur das Lesen wie diese anderen Techniken, sondern wohl auch das Schreiben. Davon haben wir jetzt noch nicht so viel gemerkt. Der Witz an der Geschichte ist, ja, es funktioniert. Also wir haben sogenannte Anwendungsbenchmarks natürlich laufen lassen. Das heißt, so eine Suite, die halt typisches Arbeiten am Desktop-Rechner nachempfindet. Und da haben wir mit einem normalen System, was mit einer SSD ausgestattet ist, irgendwie 1605 Punkte erreicht und mit diesem Beschleunigermodul von Intel waren es dann 1604 oder so ähnliches. Das heißt also, das Niveau wird wirklich angehoben von einer Festplatte auf ein SSD-System.
Also sprich, wenn ich das zwischenschalte, dann habe ich ein ähnliches Gefühl wie bei einer SSD, obwohl ich jetzt nicht eine SSD drin habe, sondern immer noch mit der Festplatte arbeite.
Genau, also für die am häufigsten benutzten Sachen natürlich. Das darfst du ja mal nicht vergessen. Ja, das Ding ist jetzt, was wir hier hatten, sind 16 GB. Da passt ja mal nicht so wirklich viel rein als Cache-Speicher. Der Trick dabei ist, es arbeitet was anders als eine SSD, wie wir sie jetzt kennen. Mhm. Das ist nämlich kein normaler Flash-Speicher mehr, sondern das ist dieser Flash-Nachfolger, den Intel vor inzwischen knapp 2 Jahren vorgestellt hat. 3D Crosspoint, das ist ein Speicher, der auf PCM, also Phase Change Memory, beruht im Endeffekt. Mhm. Und das ist jetzt das erste Produkt, was Intel damit auf den Markt gebracht hat. Angekündigt ist eine Server-SSD, da sollte eigentlich auch, da ist, glaube ich, der Markt, den Intel eigentlich so im Sinne hat. Und warum sie jetzt dieses kleine Modul rausgebracht haben, ist mir eigentlich auch ein kleines Rätsel. Als Festplatte ist es quasi nicht einsetzbar, das ist zu klein. Und als Beschleunigermodul ist es zwar schön, setzt aber dummerweise eine ganze Menge aktueller Hardware voraus. Also man braucht einen aktuellen Core-i-Prozessor, man braucht ein aktuelles Mainboard mit Optane-Unterstützung. Man braucht Windows 10 auf jeden Fall schon mal. Und dann funktioniert das. Ich habe das ja auch im Editorial geschrieben. Wer sich jetzt ein neues System kauft, der wird sich wahrscheinlich sowieso eine SSD kaufen.
Stimmt, dann ist das Thema eh durch. Das heißt, jemand, der ein neues System hat, hat eh keine Festplatte mit und braucht dann auch das eigentlich nicht.
Genau.
Ja. Also es und gibt, wer ein altes System hätte und das brauchen könnte, kann es nicht
benutzen. Kann es nie einsetzen.
Aber meinst du nicht, dass es vielleicht einfach, Intel hat halt momentan, kriegt es nur mit einem kleinen Speicher hin, kriegt es nur, und das ist jetzt erstmal so ein, wir werfen jetzt mal schon mal was auf den Markt, was vielleicht gar nicht unbedingt viel benutzen, aber wo man halt schon mal vielleicht auch sieht, wie funktioniert es, vielleicht auch so ein bisschen Showcase, dass man was zum Zeigen hat.
Klar,
so klingt das für mich so ein
bisschen. Natürlich ist erstmal so dieses Ding, wir zeigen euch mal, dass wir diesen Speicher produzieren können.
Genau.
Es klappt also, wirklich. Es funktioniert wirklich und ja, man kann das irgendwie einsetzen und wir haben nicht nur heiße Luft produziert, sondern wirklich Hardware, die man einsetzen kann. Spannender wird es, glaube ich, wenn wirklich dann die Server-SSDs kommen und das Ganze vielleicht auch noch so günstiger wird, dass man die Optane-SSDs wirklich als SSDs nutzen kann.
Okay. Das heißt, im Prinzip momentan ist es so, mit dem Produkt, das jetzt auf dem Markt ist, mit der neuen Technologie, dieses Versprechen, dass es deutlich schneller ist als eine SSD, das bringt mir jetzt momentan nichts. Momentan ist es einfach nur ein Vehikel, um eine SSD eine Festplatte auf SSD-Geschwindigkeit für häufig benutzte Programme zu bringen. Aber das Versprechen wäre eigentlich, wenn ich dieses Ding irgendwann mal als SSD-Ersatz komplett hätte, dann wäre das x-mal schneller als eine SSD.
Wenn man sich die reinen Benchmark-Werte anguckt, die wir ja nur auch gemacht haben, jetzt die noch als ganz, ganz normale SSD durchgemessen, dann sieht das gar nicht so aus, als ob das unbedingt schneller sein würde.
Okay.
Die Technik die Tücke steckt mal wieder im Detail. Bei SSDs gibt man häufig diese IOPS an, also diese IO-Operationen pro Sekunde. Und je mehr IOPS, desto schneller wird es im System eigentlich. Das Problem ist, dass SSDs häufig bei sehr vielen gleichzeitigen Zugriffen gemessen werden. Das heißt, 32 Zugriffe gleichzeitig und dann bekommt man auch hohe IOPS-Werte. Das ist aber eine typische Situation für Server und nicht für Desktop-Rechner. Also wenn man ganz normal an seinem Word arbeitet oder auch mal am Browser, dann passiert ja nicht viel I.O. Das heißt, man hat vielleicht, jetzt möchte ich mal eine Datei lesen.
Also das heißt, da geht es eigentlich eher darum, wie der einzelne Zugriff, wie schnell er ist und nicht, wie viele der gleichzeitig schnell verarbeiten kann.
Ja, er kann auch viele gleichzeitig sehr schnell verarbeiten, aber kann vor allen Dingen wenige viel schneller verarbeiten als Flash-Speicher.
Das heißt für mich, also vielleicht ist es für den Server gar nicht so ein großer Geschwindigkeitsschub, den wir in Zukunft erleben werden mit der neuen Technik, sondern tatsächlich was für mich im privaten Rechner für deutlich mehr Geschwindigkeit
fehlt. Das
habe ich jetzt ungefähr richtig verstanden.
Ja, genau, für mehr Speed, also für gefühlte Geschwindigkeit auf dem Rechner sorgen, wenn denn das mal jetzt irgendwann in den Desktop kommt.
Also das heißt, jetzt momentan ist der Zustand eigentlich nice Showcase, aber für mich als Endnutzer wahrscheinlich nicht sehr relevant, aber schon vielversprechend.
Es ist vielversprechend, die Technik als solches vielversprechend.
Und ihr konntet jetzt zum ersten Mal auch wirklich Tests mal drauf
fahren. Richtig, genau.
Was kostet der Spaß denn?
So ein 16-Gigabyte-Modul kostet irgendwie 60 Euro. Genau, es gibt auch ein 32-Gigabyte-Modul und das ist das Größte, was es im Augenblick gibt. Das kostet irgendwie 90 Euro oder 95. Also als SSD braucht man es wirklich nicht einzusetzen.
Aber ist das absehbar? Also wird das in Zukunft dann vergleichbare Preise wie SSDs haben oder teurer, billiger?
Also im Augenblick ist es natürlich, weil die Fertigung steckt in den Kinderschuhen immer noch, garantiert wesentlich teurer. Wie gesagt, Intel hat schon eine SSD angekündigt für Server mit 375 GB. Das ist dann natürlich schon eine Größe, mit der man leben kann. Spannender ist aber auch eine andere Geschichte. Also diese Server-SSD wird man vielleicht gar nicht als reine SSD einsetzen, sondern als quasi Arbeitsspeicher. Genau, da sieht man so ein paar grübelnde Gesichter. Was ja Zeit kostet bei Servern, ist ja immer dieses Laden von Dateien. Was weiß ich, wenn du eine riesig große Datenbank hast, dann musst du immer wieder diese ganzen IO-Operationen haben. Deswegen haben ja viele Server ganz viel RAM. Was ganz viel teuer ist. Und dieses 3D-Crosspaint oder Optane, wie es bei Intel jetzt vermarktet wird, lässt sich halt über einen Treiber als virtuelles RAM einbinden. Als virtuelles, nicht flüchtiges RAM. Das heißt,
weil es so schnell ist.
Weil es so schnell ist.
Weil es fast wie so ein RAM nutzen für einen.
Genau, man kann also mit dieser, also diese 375 GB Server-SSD, das soll dann so laufen. Natürlich braucht man noch ein bisschen RAM sozusagen zum Starten des Hypervisors und dann wird das so eingebunden und dann kommt hinterher das Betriebssystem drauf. Und das sieht einfach wahrscheinlich dann 400 GB RAM. Obwohl eben 375 GB davon halt aus so einer eigentlich SSD bestehen.
Also es könnte dann auch tatsächlich bei den Servern so eine Art kleine technische Revolution oder zumindest Umdenken.
Umdenken, ja. Es gibt ja auch, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, von HPE, diese The Machine, diese vollkommen neue Konzepte bringende Serverarchitektur, die ja eben diese alte von Neumann-Architektur, von der viele Leute bestimmt schon mal was gehört haben, völlig auf den Kopf stellt und alles neu macht. Also es geht einfach nicht mehr um I.O., sondern es geht einfach, wir haben jetzt einfach genug Speicher und es ist alles drin. Und dadurch sind wir einfach fürchterlich schnell.
Aber die Treiber gibt es noch nicht. Also das Ding jetzt als 16 GB RAM laufen zu lassen, ist das schon möglich?
Nein, dazu brauchst du auch die entsprechende Server-Hardware. Du kannst es nicht einfach einbauen und nein.
Ach, schade.
Aber da könnten Sachen kommen letztendlich, ja.
Man weiß es nicht. Also das muss wirklich dann schon irgendwo im BIOS drin stecken. Ne? Mhm. Allein schon bei dieser Technik hier, das also als Beschleunigermodul, du kannst dir halt nicht einfach in ein normales Mainboard reinstecken, weil das Mainboard muss ja eigentlich schon wissen, dass es eigentlich irgendwie dieses Ding mitbenutzen soll. Ja. Deswegen muss Obtain Support im BIOS drin sein. Okay.
Ja, aber das ist ja alles nur eine Frage der jetzt Entwicklung und ja, aber finde ich, also es klingt ja danach, also da müssen wir auf jeden Fall die Augen offen halten.
Ja.
Also nicht nur du, meine ich, sondern auch wir und die Leser und Zuschauer. Finde ich ja total spannend. Ja, cool. Kleine Hardware, große Wirkung.
Ja, künftig. Schon.
Gut. Das war heute ein großer Rundumschlag um viele spannende Themen. Fand ich super interessant. Ich hoffe ihr auch. Eine letzte Sache habe ich noch, denn ihr seht, die ganze Zeit ist dieses ausgeschaltete Pixel-Monitor, den wir hier sehr oft schon benutzt haben. Wir haben bloß das Problem, wir haben langsam keine Bilder mehr da drauf. Ich kann das ja mal anmachen einmal. Wir haben keine neuen Bilder mehr und wir wollten eigentlich heute schon wieder anmachen und dann ist uns aber nicht eingefallen, was wir machen. Na, da ist jetzt irgendwie, ich glaube, dieser Flappy Bird oder was da drauf ist. Mein Wunsch wäre, vielleicht könnt ihr uns GIFs schicken, die wir da drauf laden können und die dann nämlich anzeigen können während den Sendungen. Dazu bräuchten wir von euch ein 16x16 GIF. Natürlich irgendwie animiert und wenn es geht, irgendwie was Nettes und nichts Fieses und keine bösen Überraschungen. Aber ich gucke mir die auch vorher an, bevor ich die da drauf lade. Also wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was wir da drauf laden könnt, dann schickt uns einfach die Datei an uplink@ct.de, genau. Oder postet uns irgendwo den Link, dann gucken wir uns das an. Das wäre super, dann haben wir nächstes Mal auch wieder ein bisschen Deko. Dann würde ich sagen, entlasse ich euch ins Wochenende. Kommt nächste Woche wieder bei uns vorbei, denn dann gibt es eine neue CT. Würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss.
CT Uplink.